Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Eins, zwei und ein Dreier, ich fühle seine prallen Eier.
Jetzt wird gevögelt, gebumst und gefickt, bis der Schwanz uns knickt. Ho, ho, ho. Eins, zwei und ein Dreier, ich fühle seine prallen Eier. Jetzt wird gevögelt, gebumst und gefickt, bis der Schwanz uns knickt. Ho, ho, ho. Eins, zwei und ein Dreier, ich fühle seine prallen Eier. Jetzt wird gevögelt, gebumst und gefickt, bis der Schwanz uns knickt. Ho, ho, ho.
Ja, das ist mal eine Ansage, oder?
Habt ihr das nicht früher im Schullandheim gesungen, Reini?
Ich weiß nicht, in welchem Schullandheim du warst. Ich war in einem katholischen, da wurde nicht gesungen, da ging es direkt zur Sache.
Aber leider mit dem Pfadleiter, das ist natürlich blöd.
Schön, Reini, oder?
Da hörte ich aber die, sagen wir mal, Begrifflichkeiten der 70er Jahre.
Ja,
das
ganz,
war ein
ganz
klassischer
klar.
Deutscher, hier juckt Graf Dracula in der Badehose.
Ja, genau. Du hättest auch noch das Bild dazu sehen können, es war eine Fick-Polonaise, die im Kreis läuft.
Ach, das waren noch Zeiten.
Die Leute wussten auch, wie man feiert.
Meine Fresse, ey, das ist ja wirklich, also ich bin ja kein großer Romantiker, aber das muss wirklich nicht sein. Also, das ist ja ganz fürchterliche Scheiße, Reini.
Ich fand das wundervoll.
Weißt du, woraus das stammte?
Nein, leider nicht. Das wurde mir über Twitter zugeworfen.
Kann ja mal, falls jemand aus der Community dieses Meisterwerk in seinen Annalen hat. Das klingt komisch. In den Annalen seines. Ich finde, das Wort Annalen kann man auch eigentlich nicht mehr lustig aussprechen, also ohne Lustigkeit. Also man kann
nicht aussprechen. Man hat immer direkt einen Hintergedanken, ne? Und ich habe
letztens, er geht in die Annalen dieser Firma ein.
Das Schlimme ist, ich habe letztens noch ein Paper gelesen. Es gibt eine Zeitschrift in der Physik, also ein Journal, das ist weltbekannt. Es ist nur leider auch sehr, sehr alt, also über 100 Jahre. Und es heißt, obwohl da drin zu 100% auf Englisch veröffentlicht wird, heißt es immer noch Annalen der Physik. Ja, das, und das ist super hoch angesehen und so. Also da hat Einstein drin veröffentlicht.
Ich
würde
immer drin lachen. Immer aufpassen. Na, die Annalen der Physik, Reini, da gehörst du auf jeden Fall rein, aus meiner Sicht.
Ich glaube, das in den Annalen. Ja, da habe ich es noch nicht geschafft, ein Paper zu veröffentlichen, dafür bin ich zu schlecht. Aber apropos Annalen, willkommen bei den analen Alliterationen am Arsch.
Oh, das ist ja mal schön gesagt, Reini.
Moment, Folge 84. So.
Ja?
Ja, Folge 84.
Achso, ich dachte, das hätte jetzt ein bisschen besondere Numerik.
Nein, wir sind in Folge 84. Schön wäre jetzt gewesen 88.
Aber, ja, ich wollte gerade schon sagen, Heil Hitler?
Ja,
oder
nein,
was?
Nein, aber 88 wird die Folge, wo wir die ganze Zeit noch so sprechen. Mal gucken, ob wir das eine Stunde durchhalten.
Also ich weiß, wie rumänische Spargelstecher, weil das klingt nicht nach Hitler. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das gut ist, Reini.
Ich kann das eher nicht so schön rollen.
Nee, wirklich gar nicht. Du musst so reden, verstehst du? Obwohl, bei mir klingt es, glaube ich, auch seltsam. Ich kann auch keinen guten Hitler. Ich frage mich immer noch, ob die Leute damals im Dritten Reich nicht zwischendurch, also ich weiß, man durfte nicht immer kichern, weißt du, also das kam nicht gut an, wenn der Führer gesprochen hat, man sich mal einen reingekichert hat. Aber wenn man ganz ehrlich ist, war schon lustig, wie der geredet hat, oder?
Ah, ja, das, also anderer Stil zu der Zeit, ne? Also ich meine, du hast das ja heute auch noch, es gibt immer noch so Führer, also irgendwelche Landespolitiker, die halt sich in Rage reden, ne? Und da halt die Massen dann mitnehmen. Ich glaube, also ne, von den Reden her und so, für die damalige Zeit war der talentiert und gut. Also ich meine, der hat ja nicht umsonst so viele Leute mitgenommen.
Total, also ich will den Adi jetzt auch nicht über Gebühr loben, aber als Redner, auch von der nehmen wir es mit Reißkraft, wie er in der Lage war, so die Massen zu bewegen, schon alles gut, aber die Akzentuierung war damals ja insgesamt eine andere. Das haben wir ja auch bei der Wochenschau und so, ja, selbst in den 50er Jahren war das ja noch so. Ne? Also das selbst, da war dieser Nazi-Sprech, kam immer noch in den Tagesreportagen noch so rüber, weil das nun mal Leute waren, die vorher bei den Medien gearbeitet haben, die dann so reden mussten. Heute ist unser verehrter Führer.
Guck mal, bei Höcke hat sich das bis heute gehalten. Hast du mal eine Rede, hast du mal eine Rede von Höcke gehört? Wie viel, der benutzt auch mit voller Absicht Nazi-Rhetorik. Also,
hör jetzt auf, diesem lupenreinen Demokraten, den ich persönlich sofort wählen würde, wenn er in meinem Bundesland vorstehen
diesen
würde.
Flügel.
Ich bin großer Fan. Diesen Flügel, der kleine Flügel, der kleine Flügel, klingt auch süß. Natürlich.
Ich muss da immer an so einen Eimer denken.
Ich bin gestern bei Twitter geblockt worden von einem widerlichen Rassisten namens Don Alfonso.
Ah, Don Alfonso hat dich geblockt?
Don Alfonso hat mich geblockt, ja, weil ich seinen Beitrag geteilt habe, der dann allen Ernstes wiederum von Rechten begründet wurde mit, warte mal, ganz kurz. Don Alfonso hat geschrieben bei Twitter, der nebenbei Autor für die Welt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Der Mann arbeitet für zumindest eine öffentliche Zeitung. Ich finde kurze Kältephasen toll, dann merken ausgewanderte, unbehaarte Affen aus der heißen Steppe Ostafrikas wieder, was sie wirklich sind und dass die Klimakatastrophe die nördliche Hemisphäre für sie erst bewohnbar macht.
Aha.
Und dann habe ich das geteilt.
Hast du es weitergelesen, den Tweet, den er 2 Stunden später oder so noch angehangen hat, der kleine Pisser?
Ja, klar, natürlich habe ich das gelesen und ich musste sehr schmunzeln, weil das die gleiche Argumentationsstruktur ist, mit der auch die anderen Rechten, die mir dann schrieben, um die Ecke kamen. Nämlich, dass Don Alfonso damit natürlich meinte, dass wir alle, also auch du und ich, aus Afrika ausgewandert sind und im Zuge dessen es zu dieser, Unangepasstheit an das hierige Klima käme. Und das würde sich ja überhaupt nicht auf derzeitige Migranten beziehen.
Ja.
Und genau mit dieser Rhetorik, mit diesem Rhetorikgewichse gehen mir die Nazis und auch die AfD so wahnsinnig auf den Sack. Weißt du, erst was in den Ring werfen, was ganz offensichtlich rassistischer Scheiß ist und einfach nur herablassender Müll. Und dann nicht mal die Eier haben, dazu zu stehen, dass man ein kleiner rechter Wichser ist, sondern um die Ecke biegen und dann noch so tun, als wäre das natürlich völlig anders gemeint gewesen. Das ist sowas von verlogen und widerlich, ne?
Der meinte das wirklich so, oder? Also ich kenne den Typen kaum, beziehungsweise ich habe den Namen mal gehört, aber
ja, der meinte das wirklich so. Das ist nicht der erste wirklich sehr zweifelhafte rechte Kommentar, den er ablässt. Und das Erschreckende ist, dass der nun mal immer noch Autor bei der Welt ist und jetzt nicht beim Stürmer oder so. Und die Welt kann man durchaus kritisch sehen. Aber dass die sich mit dem in ein Bett legen oder mit dem identifizieren, das ist schon ein ganz großes, eine ganz, ganz traurige und ganz erbärmliche Nummer. Widerlich, aber gut.
Ja, ne, gibt es halt leider viele von. Ne?
Steckst du nicht drin, ne? Steckst du nicht drin. Reini, wir müssen jetzt erstmal Danke sagen.
Ja.
Ne? Reini, wir müssen Danke sagen.
Danke.
Deutschland. Danke, Deutschland.
Danke, Deutschland.
Dass ihr so viele Karten für Alliteration am Arsch live gekauft habt. Am 1.6. wird das erste Mal Alliteration am Arsch live in Frankfurt am Main, da haben ernsthaft Leute gefragt, ob Frankfurt an der Oder wäre. Nein, Frankfurt am Main stattfinden.
Auf dem Parkplatz der Jahrhunderthalle in einem provisorischen Autokino.
Ja, genau so ist es. In einem provisorischen Autokino auf dem Parkplatz der Jahrhunderthalle. Und das wird sehr, sehr schön werden.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das wird. Ich war ja letztens im Autokino, davon kann ich dir gleich erzählen. Aber du hast auch mal in der Jahrhunderthalle auf der Bühne gestanden,
Reini,
oder?
Reini, das Danke ist natürlich im weitesten Sinne auch ein Hinweis, dass es sogar noch Karten gibt, was auch
da
mich
da kommt er wieder mit, ich kann Werbung besser als du.
Reini, Otto
ja,
kann
komm,
Werbung
muss,
besser als du,
muss,
verstehst
muss
du?
Man nicht hinfahren.
Doch, sollte man hinfahren, weil es die eine der wenigen Gelegenheiten, das ist ja, man muss ja auch realistisch sein, wir beide werden vielleicht nie wieder gemeinsam auftauchen, wie bei den Beatles. Vielleicht ist es das einzige jemals stattfindende Konzert.
Meinst du, weil dich danach jemand erschießt oder was?
Nein, aber wie auf dem Gebäude der Abbey Road Studios, dass wir dann irgendwie da oben stehen, du und ich, ein einsamer, einzelner Zenit für Alliteration am Arsch. Wir denken uns was Schönes für euch aus, bisher wissen wir noch nicht, was wir machen, aber das, was wir machen, wird sehr, sehr gut.
Ich hatte ja gerade vor der Aufnahme vorgeschlagen, dass wir die 10 Kilometer einfach um die Autos rumlaufen, aber das könnte ein bisschen langweilig werden.
Nein, das ist eine grandiose Idee, die ich sofort unterschreiben würde, Reini. Das machen wir.
Ja, uns ist natürlich klar, dass Autokino jetzt nicht so geil ist wie normale Show, aber was anderes geht gerade nicht und wir nutzen die Gelegenheit. Und für die Leute, die sagen, dass es relativ teuer ist, ja, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, aber wir haben es geschafft, den Preis ein bisschen zu drücken, so gut wir konnten.
Also ganz einfach, alle anderen Veranstaltungen, die dort
fast alle.
Alle Veranstaltungen, also bis, glaube ich, eine, die auch gehandelt haben, sind 20 Euro teurer als wir. Es ist trotzdem so, dass die Tickets für zwei Personen in einem PKW 69 Euro betragen. Das ist aber 20 Euro billiger als alle anderen, die aufgetreten sind.
Und
ich finde das auch nicht schön. Aber am Ende des Tages, ja, besser geht's nicht. Es geht auch nicht um unsere persönliche Bereicherung dabei. Der Veranstalter, also die Menschen, die sich darum kümmern, müssen halt auch Geld verdienen und die verdienen in letzter Zeit halt gar nichts mehr und gehen reihenweise pleite wegen der ganzen Situation. Dementsprechend bitte seht es als Investment auch in die Unternehmen oder in die Unterhaltungsbranche im weitesten Sinne.
Das hast du schön gesagt.
Habe ich schön gesagt,
ja,
oder?
Oh,
ja,
sehr schön.
Ja. Reini, auch ich muss mal ein bisschen
abfeuern. Ja, auch du musst mal. Alter, irgendwas wollte ich dir noch erzählen. Ach genau, ja, Jahrhunderthalle. Bist du mal in der Jahrhunderthalle aufgetreten?
Natürlich bin ich mal in dem Club der Jahrhunderthalle aufgetreten.
Da kommen wir
mit der Plastikdecke.
Worauf ich hinaus wollte. Jahrhunderthalle, wir waren ja auch mal mit Methodisch Inkorrekt in der Jahrhunderthalle. Club. Das Wichtige ist Club.
Jahrhunderthalle. Aber klingt besser, ne? Also ja, man muss es ja nicht unbedingt erwähnen.
Nee, Jahrhunderthalle, Club. Wenn man in der Jahrhunderthalle, Club, spielt, dann muss man an der Jahrhunderthalle vorbei, links dran, bis zu so einer kleinen Tür, wo es runter in den Keller geht, in etwa. Und dann kommt man dort in einen Raum ohne Fenster, also das ist ja nicht weiter schlimm, aber mit einer gefühlten Deckenhöhe von 2 Metern. Also es ist nicht mehr so viel Platz darum. Die Decke ist schön.
2 Meter?
Ich habe keine Ahnung. Wann wurde die Jahrhunderthalle gebaut? 80er? 70er?
Nein, die ist älter, oder?
Weiß ich nicht. Aber genau aus dieser Zeit ist die Inneneinrichtung, also alles schön holzvertäfelt im Jahrhunderthalle-Club, mit einer Plastikdecke, also so Plastik-Deckenfliesen-Dinger und im Hintergrund hinter der winzig kleinen Bühne eine Bar. Als wir mit Minkorrekt dort aufgetreten sind, hatten wir ein, zwei kleine Probleme. Problem Nummer eins, die Leinwand stehen rechts und links neben der Bühne, das heißt, man sieht sie selber nicht, was hin und wieder schwierig ist, wenn man etwas darauf erklären möchte. Das ist aber nicht so schlimm. Viel schlimmer ist es, dass diese Decke sehr niedrig ist. Und sagen wir mal so, danach hat uns der Veranstalter gesagt, das mit dem Feuer hättet ihr erwähnen sollen.
Weil das Ding ist nicht nur denkmalgeschützt, sondern halt auch sehr brennbar.
Ja, genau.
Das heißt, für den Fall, dass man das Teil anzündet, fängt die Plastikdecke an zu brennen, führt dazu, dass hunderte Liter geschmolzenes Plastik auf Publikum fließen und so gesehen die gesamte Menge an Akteuren, also euch, so wie das Publikum, zu einem schönen Block wie eine Art Bounty verschmelzen.
Ja.
Schade, dass das nicht passiert ist, Reini.
Ja, das ist sehr schade. Aber damit verbinde ich immer noch die Jahrhunderthalle Club und ich freue mich mit dir, dort auf dem Parkplatz stehen zu dürfen.
Ja, weißt du, wir haben uns hochgearbeitet, jetzt kommen wir aus dem Club
raus.
Aus
dem Club in den Parkplatz. Warte noch ein Jahr und wir sind in der Jahrhunderthalle.
Ja, Reini, daran arbeiten wir, aber dafür müsst ihr schön Tickets kaufen. Die gibt es bei Ticketmaster, da wurde natürlich auch wieder gequengelt, hier funktioniert irgendwas nicht, da funktioniert irgendwas nicht. Ich komme mir immer vor wie der technische Kundendienst, weil die Leute mir, also ich finde es ja süß, aber die schreiben mir dann wirklich so, ja, hier, ich wollte gerade ein Ticket kaufen, aber jetzt funktioniert das hier nicht, jetzt funktioniert das da nicht. Ich denke immer so, Leute, ey, ich habe doch auch nicht so viel Ahnung, ne? Aber ich gebe mein Bestes zu unterstützen.
Ja,
und
das
ich
ist
glaube,
doch das
alle,
einzige.
Die Tickets haben wollen. Und es haben sich mehr Tickets verkauft, als ich erwartet hätte, Reini.
Echt? Ja. Hättest nicht, ja, das ist, also, das kennst du vielleicht nicht, aber mich mögen die Leute.
Was für ein Schwanzpriester.
Nee, ich glaube, wenn ich da stehen würde, wird keiner kommen.
Doch. Viele Menschen wollen dich sehen. Das ist so wie früher im Panoptikum.
Ja,
weißt du,
genau.
Der Junge mit der Elefantitis und so, das ist ja auch.
Du bist Arschloch.
Sowas, dich können wir vermarkten mit, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Ein Akademiker mit Knast-Tattoos. Du wärst früher, du hättest neben, oder wir hätten dich als bärtige Frau oder sowas vermarkeln können. Das wäre doch was gewesen. Ich habe ja dieses schöne Foto von dir in meiner Anrichte stehen, wo du als
Erbtante
als
Erda, wo du, aber auch im Damenkleid daneben sitzt. Ne?
Ja. Aber ich bin ein Mann, der das mit Grazie und Schönheit tragen kann. Da haben viele gesagt, oh, der Bielendorfer, dem steht das immer gut.
Du hast ja auch ein sehr weibliches Gesicht.
Ich habe auch ein sehr weibliches Becken, leider. Das ist ohne Scheiß, ich könnte die ganze Kelly-Family aus meinem Arsch pressen. Das ist ganz fürchterlich. Ich habe wirklich ganz ich habe wirklich leider ein sehr feminines Becken. Meine Frau sagt das immer, wenn ich jetzt, ich bin ja wirklich am Trainieren im Moment und so.
Was? Wann bist du das letzte Mal gelaufen?
Darf gestern Abend, 6,9 Kilometer.
Oh, Wahnsinn, da bist du gestern mehr gelaufen als ich. Ich bin gestern nur 2,5 oder so durch den Wald gejoggt ein bisschen.
Oh, vielleicht ein kleiner Aufwärmer. Ja, der Reini wirft Luft
in Eichhörnchen. Ich habe etwas, das ich für noch unwahrscheinlicher gehalten habe als ein Sechser im Lotto. Ich glaube, ich habe eine Sportverletzung.
Reini, beim Wichsen im Aufzug gegen die Wand geschleudert werden, sich die Nudeln anklatschen, ist keine Sportverletzung.
Ja, bei mir ist wenigstens genug Rückstoß da. Du kennst das ja nicht, dieses traurige Rinnsal.
Da habe ich lustigerweise, ich war letztens Gast im Podcast Mahlzeit mit Phil Laude und Pesch Ramin heißt er, glaube ich, ein sehr netter Bursche. Nee, stimmt gar nicht, mit denen habe ich nicht drüber gesprochen, sondern mit Micky Beisenherz, der bei uns bei Bratwurst und Baklava zu Gast war, haben wir über Sperma gesprochen. Und das Pornodarsteller in Filmen immer diese unglaubliche, also nicht nur mengentechnisch, aber auch die Geschwindigkeit, mit der die das
Zeug Druck, ne?
Das ist ja, als wenn die das aus, weiß ich nicht, aus dem Kern, hier aus dem Teilchenbeschleuniger, dem CERN schießen würden. Du hast also wirklich so, was ist, also irgendwie habe ich
das
schon
alle,
anders erlebt.
Ja, ich auch. Das ist, weil die früher alle zur See, ne, also ne, die waren früher alle auf Booten unterwegs und wenn man da das Deck sauber spritzen muss, ne, dann
oh Gott, Reini, ist das widerlich. Ja. Sehr ekliger, dreckiger Mann. Reini, ich habe eine Spezialempfehlung zu machen.
Ja, bitte.
Ein absoluter Geheimtipp für die Switch.
Ja, bitte. Ich höre. Ich habe ja gerade das Problem, ich habe das Problem, dass du auch hast. Ich habe zu viele Spiele und zu wenig Zeit.
Es gibt nicht zu viele Spiele, Reini. Da vertust du dich leider.
Ja, doch. Also ich habe Spiele, die ich noch nicht mal ausgepackt habe, die hier noch original verschweißt rumliegen für die Switch.
Okay, das ist nicht gut. Was hast du denn da rumliegen, Reini?
Luigi's Mansion habe ich noch nicht gespielt. Zelda habe ich noch nicht gespielt.
Breath of the Wild?
Ja.
Was für ein niederer Knilch bist du eigentlich?
Ich komme nicht dazu.
Alter, Breath of the Wild Standardprogramm. Dafür lässt man die Geburt des Erstgeborenen sausen und zockt sich lieber durch Hyrule. Was ist los mit dir?
Ich weiß, das habe ich noch nicht. Ich habe auch noch hier Mario Odyssey, habe ich auch noch hier liegen. Ich komme zu nix. Ich arbeite.
Naja. Vor, du bist einfach eine Enttäuschung.
Was hast du denn für eine Empfehlung und was kostet sie und was kann sie?
Also, die Empfehlung lautet, das Spiel heißt Operantia, The Stolen Sun. Ich bin wirklich gespannt, ob es irgendjemand von unseren Hörern kennt. Bitte, wenn ihr es kennt, schreibt uns. Ist völlig untergegangen, ist von einem eigentlichen Pinball-Hersteller, also was heißt ein Pinball? Also, die Firma hat sonst so Pinball-Programme programmiert. Entwickelt und das ist so gut. Also es ist ein RPG, ganz auf alt gemacht, wie The Bard's Tale, wo du auf Quadraten vorwärts läufst, also keine freie Bewegung wie bei Skyrim. Klingt jetzt erstmal altbacken, aber ist so liebevoll gemacht, auch vom Sound her, von allem. Also ich bin richtig reingezogen in das Ding.
Okay.
Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Operantia, The Stolen Sun, keine Sorge, ist jetzt hier keine bezahlte Werbung, ist einfach nur ein Hinweis, weil ich das auch in meine Spiele-Jungs-Gruppe empfohlen habe und da kannte es auch keiner und das sind eigentlich so Nerds wie ich, die immer alles kennen. Das Ding ist wirklich völlig untergegangen, hat halt auch einen sperrigen Titel, Operantia, The Stolen Sun, gibt es für PC, PS4 und für Switch. Ich finde es für Switch besonders schön, weil es wirklich so ein Ding ist, wo du irgendwie, wenn der Abend dann doch kalt wird, kannst du dich irgendwie ins Bettchen kuscheln und kannst dich durch einen Dungeon rätseln. Ich bin jetzt so 10 Stunden drin und ich finde es richtig, richtig gut gemacht. Im weitesten Sinne ein klassisches, altes, oldschool RPG.
Ich habe es mir gerade am Rechner mal kurz angeguckt, weil ich ja gerade für die Aufnahme am Rechner sitze. Das ist, man läuft durch die Welt auch tatsächlich so auf Quadraten
Teils,
oder?
Auf Quadraten, genau.
Ah.
Das stört aber nicht. Also es ist jetzt, die Kämpfe sind rundenbasiert, das heißt, du kannst dir immer schön Zeit nehmen. was ich sehr gern mag bei sowas.
Ja, ich auch.
Die Story ist echt charmant präsentiert. Du hast halt die Charaktere, die ganze Zeit quatschen miteinander.
Wie groß ist die Gruppe, mit der du rumläufst? Du läufst mit einer Gruppe rum, oder?
Bist also im Moment alleine? Bin ich noch zu zweit, aber irgendwann bist du, glaube ich, zu dritt oder zu viert. Ich weiß jetzt nicht genau.
Ja, aber das finde ich noch, also zu viert ist bei mir so die Grenze, wo ich langsam keinen Bock mehr habe. Also was mir langsam zu nervig wird, weil ich dann irgendwie die ganze Zeit nur zwischen den Charakteren irgendwelche Items so hin und her schiebe und mich um 1000 Stats kümmern muss. Zumindest wenn ich ein storygetriebenes Spiel spielen möchte, wenn ich irgendwas spiele, wo es, also weiß nicht, irgendwie so von Wirtschaftssimulation bis sonst was, dann bin ich vollkommen fein damit, aber so.
Mag ich auch ungern. Also wenn es mehr als, bin ich voll bei dir. Das Einzige, was mich bei Baldur's Gate auch, ich bin jemand, ich kann es nicht leiden, wenn ich in Spielen Inhalte verpasse. Also das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich bin auch jemand, der jede Nebenquest wahrnimmt und so, was dann dazu führt, dass ich Klamotten wie The Witcher nie durchspiele, weil wenn du jede Nebenquest wahrnimmst, bist du 700 Jahre damit beschäftigt.
Ja, ja.
Was mich halt dann total abfuckt, ist, dass du zum Beispiel, wenn du bei so storygetriebenen RPGs wie Baldur's Gate, dann hast du einen Charakter halt nicht in deiner Dings, in deiner Gruppe und bekommst auch die Quest nicht. Ne? Also du kriegst einfach diese Quest gar nicht erst mit, weil du den Charakter halt nicht hast. Du kannst ihn aber nicht haben, weil wenn du den austauschst durch einen anderen, kriegst du eine andere Quest nicht. Das heißt, du verpasst immer Inhalte und das nervt mich dann total. Und dann höre ich irgendwann auf, weil mich das Gefühl plagt, ich sehe nur die Hälfte von dem Spiel. Und dann sehe ich gar nichts mehr, weil natürlich total bescheuert ist. Reini, schwere Entscheidungen, die mein Leben bestimmen. Abseits dessen, wie war deine Woche bisher so?
Ich müsste gerade mal überlegen. Ich habe Vorlesungen gehalten, die waren tatsächlich ganz gut. Ich habe Unterrichtsmaterialien erstellt, das war auch sehr erfolgreich. so hört sich das Leben eines arbeitenden Menschen an.
Langweilig.
Oh, langweilig. Was hast du gemacht, Pimmelfee?
Ich bin ja im Moment in meiner Dépendance am Meer.
Da gehst du am Strand joggen? Also ich war
gestern am Strand joggen, obwohl Sand natürlich nicht gut ist für die Gelenke, deswegen bin ich auf dem Deich gelaufen.
Ich gehe ja hier im Wald joggen, in den letzten Tagen ein bisschen weniger, weil ich habe durchgehend, also in meiner linken Wade, nee, in meiner rechten, das ist meine rechte Wade, in meiner rechten Wade durchgehend so ein bisschen was wie so einen kleinen Krampf. Also ich weiß nicht, was das ist.
Einen kleinen Krampf in deiner rechten
Wade. Als ob man morgens aufwacht und einen kleinen Krampf hat, so habe ich gerade in meiner rechten Wade so permanent, wenn ich die ein bisschen belaste, so einen leichten Schmerz. Das ist nicht gut, weil eigentlich wäre ja übermorgen.
Ist dir etwa ein Bändlein gerissen?
Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.
Oder ist, vielleicht hat eine der.
Vielleicht ein Muskelfaserriss oder so. Ich habe keine Ahnung.
Oh,
was weiß ich.
Also die ganze Zeit, wenn du dich bewegst?
Ja, immer wenn ich es belaste. So ein bisschen. Also,
ja, was heißt Belastung? Bei dir ist ja stehen schon eine Belastung.
Ja, das ist so Arschloch. Nee, wenn ich jogge tatsächlich, also wenn ich joggen war, am nächsten Morgen merke ich das richtig. Also dann fällt Auftreten teilweise schon schwer. Das ist nicht schön.
Ich habe ja wirklich ernsthafte Probleme mit den Knien. Warte mal, ob ich dir das zeigen kann. Ich nehme mal die Kopfhörer ab.
Ich dachte, dein Gesicht wäre das Problem.
Hör mal, warte. Ich nehme einmal das Headset ab und halte es an mein Knie. Hör mal. Wenn ich das Knie spreize, macht es das hier. Hat man das gehört? Nee, ne?
Wow, dein Knie ist viel unterhaltsamer als du.
Vielleicht podcastest du jetzt mit meinem Knie, du dummes Arschloch.
Der Basti fickt mich die ganze Zeit. So. Oh Gott, heute sind wir ein bisschen albern, oder?
Oh,
ja, ich bin Akademiker.
Hast du gerade mein Knie nachgemacht, wie es gesagt hat, ich ficke es die ganze Zeit. Habe ich dir schon erzählt, dass ein paar Medienleute zu unserer Live-Show gucken kommen wollen, um
Wer denn?
Zu schauen, ob man uns auch ins Fernsehen übertragen könnte? Ich meine, es ist nett. Ich hab's nicht abgelehnt, als sie es gesagt haben. Aber ich bin mir nicht so. Ich glaube, die werden da traumatisiert rausgehen. Das ist mal eine Woche in die Klinik.
Ah, mal gucken. Ich habe überlegt, ob ich auf der Bühne irgendwas tun kann, damit du sprachlos wirst, mal kurz.
Reini, so. Zeig mir einfach deine kleine Vorhaut.
Ja, ach, ist das schön. Bei welchem Thema waren wir nochmal? Ach ja, Laufen ursprünglich.
Wir waren bei Laufen, genau.
Ja, übermorgen wäre ja der Lauf eigentlich, ne? Du kleine, ne?
Ja, hier. Ich bereite mich ja auch darauf vor, Reini.
Ja,
aber gestern,
um dann nicht also, laufen zu gehen, weil du ja im Urlaub bist.
Ich bin nicht im Urlaub, Reinhard. Ich bin in meiner Dependance, um zu schreiben, weil Happy Hausarrest muss ja wohl fertig werden.
Ach, das ist
weil
noch nicht fertig?
Wie soll es denn
du verkaufst sein? Ein Buch, bevor es fertig ist. Das würde ich ja nie machen.
Naja, Reini, also im Gegensatz zu dir schreibe ich wirklich an dem Buch.
Ah.
Ne, verstehst du? Das ist der eine Unterschied. Mhm. Ich sitze wirklich dran und es ist ein bisschen heftig gerade. Also
ja, glaube ich. Schreiben ist nicht schön. Also Schreiben ist ein anstrengender Job, tatsächlich.
Ja, besonders also. Unter diesen zeitlichen Bedingungen. Ne? Also die anderthalb Monate für ein neues Buch ist einfach heftig. So, ne?
Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also man stellt sich das Leben als Autor oder generell den Akt des Buchschreibens immer sehr romantisiert vor. Ne? Dass man irgendwie mit seinem Chai Latte Macchiato irgendwas beim Starbucks sitzt und da mal eben 50 Seiten rausrotzt, weil man von der kreativen Muse geküsst wird, die einem davor noch den Kaffee zurechtgeschleudert hat. Das ist einfach nicht so. Ne? Und das nächste Bild, das die Leute im Kopf haben, ist dann irgendwie mit dem MacBook in eine Decke eingewickelt unterm Tannenbaum sitzen und nochmal schnell, bevor man das Essen kocht, die nächsten 20 Seiten dahin zu rotzen. Und dem ist einfach nicht so. Ne? Das ist
also eigentlich ist es so, dass ich mich immer erstmal in eine Opiumhöhle begebe, um ein bisschen schweres Berauschungsmittel zu rauchen und dann in so einer Art transzendentalen spirituellen Zustand erst den Zugang zu meinem inneren Selbst finde.
Ah, das ist hier wie bei das Parfum, du ziehst dich in deine Höhle zurück, ne?
Genau, wo gar keine Gerüche mehr hintrinken, da wo Gerinou ja auch gelegen hat, da lege ich dann mit dem Gesicht direkt an so eine Steindecke,
wie du so verwahrlost in so eine Decke eingewickelt auf deiner Couch liegst und von einer Höhle fahrst. In die keine Gerüche reinkommen. Und alle, die daneben stehen, denken sich, ja, das mit dem Riechen ist vorbei.
Und dann lasse ich so richtig laut einfahren. Der Hund hat so laut gefurzt, dass er selber davon aufgewacht ist. Das ist sehr lustig. Otto liegt neben mir auf der Couch auf einmal so. Und er springt auf und dreht sich nach links und rechts und wollte den Angreifer stellen. Und ich habe gesagt, der Angreifer ist gerade aus deinem Arsch gekommen, mein Freund, du kannst weiter schlafen.
Wie alt ist Otto jetzt eigentlich?
Otto ist jetzt 6,5 Jahre alt. 6,5, also er ist in seiner körperlichen und sexuellen Leistungshöhepunkt eigentlich.
Wie viel ist das so? Also es gibt ja immer dieses Hunde, wie viel ist das so an Menschenjahren, also an seinem Lebenszyklus gemessen? Also wie alt wäre er als Mensch?
Ja, das muss man, also das kann man so nicht umrechnen, weil das Quatsch ist, ne? Also der Hunde, aber wenn man so möchte, wäre um die Anfang, Mitte 30, Anfang 40. So
ja, nee, also das.
Deswegen verstehen wir uns auch so gut.
Also dass dieses ein Menschenjahr sind 7 Hundejahre oder so, nee, das meine ich nicht, sondern tatsächlich so, also auch Tiere haben ja ne, so Kind, Jugendlicher, Erwachsener, alter Erwachsener, Rentner, so in etwa, ne? Also so ein Lebenszyklus, an welcher Stelle er da gerade steht, verglichen mit dem Lebenszyklus als Mensch. Da wäre er so in den 30ern.
Da wäre er so in den 30ern, ja. Das ist ja so, dass Hunde, das, was viele Leute erstaunlicherweise gar nicht wissen, dass die Lebenszeit von Hunden sehr unterschiedlich bemessen ist.
Je nach Größe, oder?
Genau. Ja, also das, wie nennt man das nochmal? Kardiovaskuläre System von Hunden ist nicht darauf ausgelegt, zum Beispiel eine deutsche Dogge zu unterstützen. Da sind die einfach, die sind viel zu schnell, viel zu groß gezüchtet worden. Deswegen werden deutsche Doggen traurigerweise ähnlich wie Bernhardiner nur 6-7 Jahre alt.
Echt? Ich dachte, die großen Hunde werden älter.
Ja, siehst du, du bist dumm. Ja, also, wie dumm bist du? Warum? Weil die größer sind? Nein, große Hunde leben tendenziell viel kürzer als kleine.
Weiß nicht, weil ich dachte,
Chihuahuas so können fast 20 Jahre alt werden.
Weil ich halt dachte, so ein Hamster, ne, der hat ja auch einen Lebenszyklus von, weiß ich nicht, kannst du mit einer Stoppuhr nebenstellen. Also, ne,
das ist doch was völlig
rein. Ja, aber das ist auch ein klein, ich dachte immer kleine, also kleine Lebewesen haben generell einen höheren Puls oder so, also ne, mehr, schneller.
Und was ist bei Landschildkröten, die 60 Jahre alt werden, oder Graupapageien, die sind ja 100 groß. Jahre alt werden?
Graupapageien sind eine Legende, die gibt's gar nicht.
Neben mir saß meine Frau beim Tier. Neben mir saß meine Frau beim Tierarzt und hatte einen Graupapageien am Start. In der Kiste. Eine 70-jährige Frau, so eine richtige Omi, und redete immer mit dem in der Kiste.
Oh.
Und das war echt niedlich. Und dann sagte ich irgendwann zu ihr, haben Sie dann Graupapagei? Sagt, ja, das ist Coco. Ne? Klassische Name, gut, wie soll man ihn auch sonst nennen. Ne? Jedenfalls, Coco hat sie bekommen, als sie 5 war. Sie hat 65 Jahre mit diesem Graupapagei zusammengelebt. Und das ist schon geil. Also ja. Wenn ich mir irgendwie, kein Scheiß, wenn morgen hier ein Genie erscheinen würde, ne? Und würde sagen, Basti, du hast 3 Wünsche frei. Da würde ich mir zuerst für dich ein wahrnehmbares Glied wünschen, weil ich ein guter Freund bin und ich meine, es ist einfach erniedrigend, wie du damit lebst,
ja,
mit dieser traurigen Blutwurst. Zweitens würde ich hingehen und würde mir wirklich wünschen, dass Otto meine Lebenszeit erreicht. Das wäre einer meiner, weil der Gedanke,
man,
ihn zu verabschieden, treibt mir Tränen in die
Augen. Da sieht man, du bist gegenüber einem Genie sehr unvorsichtig, weil das könnte genauso gut bedeuten, dass du in 10 Jahren das Zeitliche segnest.
Scheiße. Fuck, das war wirklich nicht das Klügste, was ich je gedacht habe. Ja gut, also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich total gering, dementsprechend.
Ja, ja.
Also sagen wir mal so, ich würde mir wünschen, dass Otto 100 Jahre alt wird.
Ja.
Oder zumindest, 80, also er soll ja nicht bei anderen leben, sondern bei uns.
Und auch da, ich hoffe, du hast Harry Potter gelesen, möchtest du, dass er lebenswürdig diese 100 Jahre...
Oh, Reini, ey, Alter, was ist denn jetzt, kommt das bei Harry Potter vor? Oder
ja,
was?
So ein bisschen.
Also, Ich möchte einfach, dass der Hund immer bei uns ist. Der Gedanke, dass der nicht mehr da ist, macht mich dermaßen traurig.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe nämlich, deshalb die Frage überhaupt, ich habe mir so einen Chart letztens mal angeguckt, wie alt ist überhaupt der dicke Kater, der bei mir wohnt oder beziehungsweise
du
bei
weißt doch überhaupt nicht, wie alt der ist.
Doch, ich habe gestern extra in seinen Impfpass reingeguckt, weil da steht nämlich dein Geburtsdatum drin. Und der dicke Kater ist 9 mittlerweile. Also,
ach, der hat noch mindestens 8 oder 9 Jahre rein.
Also ja, aber in seinem Lebenszyklus, also das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich habe diesen Kater, ich habe den ja, seitdem der ein Katzenbaby ist, ne, der passt auf eine Hand und jetzt ist es so ein fettes, schwarzes Ding, das in meiner Wohnung liegt. Aber immer noch sehr niedlich. Ne? Ich habe immer noch diesen niedlichen kleinen Kater vor Augen, wenn ich den sehe. Und dann habe ich gestern so in die Tabelle geguckt und habe gesehen, 50. Mein Kater ist ein alter Sack. Ich kraule morgens einen alten Sack, der auf mir liegt.
Reini, du würdest auch sonst einen alten Sack kraulen, der an dir dran ist. Dementsprechend ist das nicht so schlimm. Der Kater ist 50, ja. Du hast einen mittelalten Herrn, der sich in deiner Bude an einer...
Einen mittelalten Herrn, der vorzugsweise in Kartons rumliegt.
Und einen Fisch fickt. Das ist doch toll, Reini. Nee, eine Schnecke fickt, wenn er einen Fisch im Mund hat. So war es. Ne?
Ja, den Fisch nimmt er auch gelegentlich.
Ja, also da es ja keine weitere mentale Reifung gibt, bleiben sie ja im weitesten Sinne immer Kinder. Das macht es ja so sympathisch. Aber es ist einfach diese Beziehung, die man zu dem Hund aufbaut. Ne? Das ist, ich würde Otto, und das klingt natürlich gestört, und mir ist auch bewusst, dass es gestört ist, 95% der Menschheit vorziehen. Wirklich. Und mir ist bewusst, dass er nur ein Hund ist. Das ist mir völlig bewusst, aber ich liebe ihn so sehr und er ist so liebenswert in jeder Sache, die er tut. Gestern zum Beispiel war meine Frau, wir waren am Strand und lagen da an den Dünen, es war total schön. Und dann ist meine Frau was zu essen holen gegangen. Und Otto hat die ganze Zeit, das war so herzerweichend, auf den Ausgang, wo sie lang gegangen ist, gestarrt. Fast eine halbe Stunde lang.
Oh.
Und er war auch nicht zu beruhigen. Und dann bin ich zweimal mit ihm gucken gegangen, ob sie denn da ist und so. Und dann war er ganz unruhig. Und ich habe gesagt, die kommt gleich wieder. Man hat das Gefühl, er versteht einen. Mein Gott, ich liebe diesen Hund so sehr.
Oh.
Egal. Mein Otti-Bärchen. Jetzt liegt er hier wieder neben mir.
Oh.
Reini,
ja.
Dann erzähl mal. Hast du in letzter Zeit was Schönes im Fernsehen gesehen?
Nein, ich habe nichts Schönes im Fernsehen gesehen, weil ich kein Fernsehen gucke. Also ich weiß
Netflix, nicht. Reini, Netflix.
Ja, ich weiß, was du meinst. Auch da habe ich nichts Tolles gesehen, oder doch? Doch wohl, ich habe auf Amazon eine Serie geguckt, am Wochenende durch mit meiner Frau. Upload.
Upload?
Upload. Upload.
Also
so wie Download, nur Upload.
Und, worum geht's da?
Eigentlich eine ganz nette Idee und auch gut gemacht. Also es ist ein Amazon Original, kann man sich gut angucken, sollte man auch. Hat tatsächlich unglaublich viele gute Bewertungen. Hat irgendwie also auf Amazon 5 Sterne bei 1400 irgendwas Bewertungen. Also
habe ich noch nie was von gehört.
Gibt's auch noch nicht lange. Solltest du dir mal angucken, ist eine nette Idee. Ist natürlich ein bisschen cheesy hier und da von Umsetzung und so, aber prinzipiell gut. Und zwar geht es darum, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft, also ein bisschen schon in der Zukunft, aber nicht so super futuristisch, Menschen, wenn sie sterben, also wenn sie im Sterben liegen, sich entscheiden können, ob sie einfach sterben möchten oder quasi eine Kopie von sich selbst, von ihrem Gehirn in eine virtuelle Welt hochladen lassen.
Aber sofort, Alter.
Ja, Moment. Das kostet natürlich entsprechend Geld und deine Angehörigen müssen dann auch weiter für dich zahlen oder dein Vermögen. Du musst das vorher irgendwie finanzieren, weil alles, was du in dieser virtuellen Welt dann hast, also diese virtuelle Welt hat quasi In-App-Käufe. Weißt du, du hast zwar einen Kühlschrank, der immer voll ist, wo du so durchswipen kannst, aber wenn du nur das Basispaket gebucht hast, kannst du halt keine Cola rausnehmen, sondern nur Wasser.
Aber musst du denn essen?
Nee, du musst, also das wird da auch erzählt irgendwie, die haben in den ersten Versionen davon, mussten die Avatare, die da rumrennen, quasi nichts essen, aber das hat die Leute wahnsinnig gemacht. Und die sind dann halt durchgedreht und deshalb, ne, die müssen pinkeln, die müssen essen und so weiter. Also es ist eine eigene Welt, in der die da leben. Und es gibt Schnittstellen zur richtigen Welt, dass die halt mit den mit ihren Angehörigen sich immer noch weiter unterhalten können. Das ist ein schräges Setting, ist aber sehr schön. Also das führt dann zu so schrägen Situationen, dass man Gast auf seiner eigenen Beerdigung sein kann in Form von so einem Bildschirm. Also es ist eine schöne Idee, die Geschichte, die dann drumherum gebaut wird, ist so ein ganz klein bisschen cheesy, also das ist so ein Programmierer, der dann da irgendwie landet, der was Tolles erfunden hat, sich aber nicht mehr dran erinnert und da ist so ein bisschen Verschwörung, bla bla, aber die Idee an sich ist nett und ist gut gemacht, also kann man auf jeden Fall gucken, also Upload, guck dir mal den Trailer oder so wenigstens an oder mal die erste Folge, ich fand es tatsächlich ganz gut. Also die erste Staffel ist auch nicht so lang, die kann man sich
also
ganz gut.
Also das Cover zurück. Sieht so romcomig aus, da habe ich ja keinen Bock drauf. Ne? Also Romcom, da bin ich raus.
Was denn Romcom?
Romantic Comedy.
Ach so. So
was wie,
ja.
Plötzlich Prinzessin oder so.
Ja, nee, das kommt so ein bisschen halt, natürlich kommt da, ne, wie in jedem, fast jedem Scheiß, so eine Liebesgeschichte am Rand noch vor. Aber die ist jetzt.
Aber nicht, die hast du geskippt.
Nee, die kannst du leider nicht skippen. Aber die ist jetzt nicht, finde, also ich würde nicht sagen, dass das Kern der Story ist.
Dann ist ja gut, Gott sei Dank. Nee, also klingt nicht schlecht, finde ich von der Geschichtsidee her eigentlich ziemlich.
Ja, ist nett. Ne? Also
Was glaubst du, es kommt irgendwas, Reini, irgendwas auf uns zu danach?
Was denn? Wenn wir tot sind?
Ja.
Nö, ich glaube nicht.
Nee, gar nicht.
So gerne ich das glauben würde, aber ich glaube nicht.
Nee, ne? Ist einfach Feierabend, Wunderland, ne? Ja. Einfach Lampe aus und man wird wieder Urrotze, ne?
Ja, das wahrscheinlich.
Boah, also das ist echt bedrückend, wenn man darüber nachdenkt, ne?
Ja, aber da kann man sich, da kann man verstehen, warum, also ich finde es ja schon, also ich finde es auch schwer, mich damit abzufinden. Ich fände es ja auch schön, wenn da irgendwie, ne, wenn man wüsste, so, nee, danach geht's weiter, du wirst wiedergeboren oder du gehst in eine andere Welt, du wirst von einem Raumschiff abgeholt oder, ne, was weiß ich, du gehst auf Wolkenhafen spielen und hart feiern oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht.
Ich glaube leider einfach gar nichts. Ja. Einfach komplett Feierabend im Wunderland. Was so bedrückend daran ist, wenn man darüber nachdenkt, finde ich, ist, dass eigentlich jede Sache in seinem Leben, die man tut, die im weitesten Sinne überflüssig ist, sagen wir zum Beispiel arbeiten, dadurch noch düsterer wird, dass du jede Sekunde, die du im Job verbringst, den du hast, oder jede Sekunde mit einem Partner verbringst, den du eigentlich nicht liebst oder so, verschwendet, also im wirklich der Begriff verschwendete Lebenszeit ist.
Was genau, die Arbeit oder das?
Nein, also wenn du einen Job hast, der dich erfüllt und der dich glücklich macht, ne, dann ist es natürlich nicht so. Aber wenn du einen Job hast, keine Ahnung, hast einen Job, der scheiße ist einfach. Du räumst von mir aus, ist jetzt nur ein Beispiel.
Nee, also sag mal so,
es gibt bestimmt Leute, die haben Bock drauf.
Jeder Job,
du räumst
den du nicht
Regale
machen würdest,
ein.
Wenn du dafür kein Geld bekommst.
Reini, das ist ja wohl lächerlich. Das würden ja 99% aller Jobs sein. Das würde ja kaum jemand machen.
Ja, und ich glaube, dass sehr viele Leute mit ihren Jobs, also ja, das ist vielleicht ein bisschen hart als Kriterium. Das ist
wirklich ein hartes Kriterium.
Aber
also, alles, was ihr auch umsonst tun würdet.
Ja, etwas, woran man Spaß hat, was man gerne tut.
Ja, aber Reini, wer hat denn diesen Luxus, Alter? Irgendwie, weiß nicht,
ja, niemand, und das ist ja das Problem.
Ja, wahrscheinlich ist es das Problem. Naja, geht. Also, man kann ja trotzdem irgendwie was daraus ziehen, also aus jedem Job. Aber sag mal, du hast einen Scheißjob, der dich gar nicht ausfüllt.
Mhm. Ja, okay, und, es gibt Abstufungen, ne? Es gibt ertragbare Jobs, Jobs, die okay sind, Jobs, die man macht und danach, also mit denen man gut leben kann und danach dann halt Spaß dran hat, oder Jobs, die einem gelegentlich Spaß machen, so, weiß ich nicht, 80% der Zeit und 20% sind Kacke. Ja.
Genau. Und alles, was du in deinem Leben tust, was im weitesten Sinne überflüssig ist, ist, also jede Kleinigkeit, aber das ist natürlich auch eine Akzentuierungsfrage. Zum Beispiel jetzt Videospiele. Ist es überflüssig? Ist es verschenkte Lebenszeit? Oder wäre es jetzt wertvoller, wenn ich mich an die Entwicklung eines neuen Krebsmedikaments setzen könnte? Ergebnis der Überlegung ist, ich habe keine Ahnung, wie man ein Krebsmedikament entwickelt, also muss ich weiter Videospiele spielen.
Ich weiß, was du meinst. Ob man, also,
könnte ich mich spirituell weiterbilden in der Zeit? Ich habe wirklich vorgestern mal meine Spielzeit von Overwatch in den letzten 2,5 Jahren abgerufen, musste feststellen, dass es über 2000 Stunden waren.
Ich habe bei WoW irgendwann mich nicht mehr getraut, Played einzutippen. Das ist ja, wenn du in den Chat halt /Played oder so eingetippt hast, hast du angezeigt, wie viel Stunden du in diesem Spiel verbracht hast. Und wenn dir das nicht mehr in Stunden oder Tagen angezeigt wird, dann hast du ein Problem.
Wie wird das dann in Jahren angezeigt?
Ich weiß es nicht mehr, aber ich meine ja, das wurde runtergerechnet quasi.
Das ist hart.
Ja.
Wie viele Stunden hattest du? 2742, glaube ich.
Gucken wir mal. Durch 24, 114 Tage.
Oh, fuck. Oh, Gott.
So, und zwar ohne zu schlafen, ne? Also,
das ist nicht gut. Das ist, oh Gott, ich schau mal, der Reini, Alter, das ist.
Lass es mich mal so
vor
sagen,
der Arzt würde sagen, Sie haben noch 3 Monate zu leben. Und ich sage, okay, das schaffe ich noch.
Sagen wir mal so, mein WoW-Timer war höher.
Okay. Ja, aber das ist nicht gut, Reini. Und dieses sich immer fragen, verschwendet man seine Lebenszeit für irgendwas so, ne? Wie viele Menschen hängen in Situationen fest, in denen sie das Gefühl haben, irgendwas zu verschwenden so?
Ich habe tatsächlich das Problem auch mit dem Zocken teilweise, wenn ich einen Tag mal einen halben Tag Zeit habe, ne, und wirklich Zeit zur freien Verfügung, dann bekomme ich manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich auf die Couch setze und einfach nur eine Serie gucke oder was zocke, weil ich denke, boah, du hast jetzt freie Zeit, du könntest jetzt endlich mal aufräumen, deine Steuer machen, ein Buch lesen, dich weiterbilden. Du könntest schon mal weitere Arbeit machen, damit du später mehr frei hast. Also irgendwas produktiv Sinnvolles tun, was dann irgendwie wieder so viel Druck erzeugt, dass man die freie Zeit nicht genießen kann. Das ist nicht gut.
Ja, aber genau so ist es. Dieses Gefühl immer, also bei jeder Sache, die man für sich Gutes tut, und das ist ja völlig unterschiedlich akzentuiert, was man für sich Gutes tut. Also ist es jetzt gut oder wichtig, 2000 Stunden bei diesem Videospiel auf der Uhr zu haben, oder ist es egal? Weißt du, trotzdem im Hinterkopf, und deswegen ist zum Beispiel Buchschreiben auch so ein gutes Beispiel für ein schlechtes Gewissen, egal was ich im Moment auch tue, ich denke immer, fuck, ich muss eigentlich gerade das Buch schreiben.
Ja, so ging es mir bei meiner Diplomarbeit, bei meinem Buch und bei der Doktorarbeit.
Immer. Also dir ging es dein ganzes Leben lang.
Ohne Scheiß, mir ging es, also als ich meine Doktorarbeit abgegeben habe, ne, das habe ich ja nach dem Buch. Ich habe ja tatsächlich das Buch irgendwo dazwischen geschrieben. Als ich meine Doktorarbeit abgegeben habe, war das für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, boah, eigentlich will ich das nicht wieder haben. Und das ist doch der Grund, warum ich nicht noch ein zweites Buch, also warum ich das zweite Buch irgendwann aufgehört habe, weil ich diesen Zustand eigentlich nicht mehr haben wollte. Ich wollte nicht durchgehend im Hinterkopf haben, boah, du müsstest jetzt eigentlich schreiben. Weil ich hatte das, ich hatte diesen Zustand, ich meine, du hattest das ja auch, dadurch, dass du mehrere Bücher geschrieben hast, sehr lange, ne?
Meine waren erfolgreich, weißt du?
Ja, meins auch. Meins hat es auch in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft, das heißt nichts.
Ach Gott, ne? Das hat selbst Desiree Nix Bumsbuch.
Ja, das schafft jeder. Muss nur genug, nein.
Spaß,
das nicht.
Ich liebe dein Buch.
Ja, ich deine nicht. Nein, ich finde die auch sehr unterhaltsam. Nochmal zurück. Ich habe in dem Moment, wo ich mal angefangen habe, meine Diplomarbeit zu schreiben, das ist ja ein sehr diffuser Termin, ne? Du setzt dich irgendwann mal hin und fängst mal an zu schreiben, über mehrere Jahre bis zur Abgabe der Doktorarbeit mit dem Buch noch zwischendurch, das war ein Zeitraum von, ich glaube, ich müsste nachgucken, 9 Jahre in Summe oder so, 9 Jahre durchgehend diesen Zustand gehabt, boah, ich müsste eigentlich schreiben oder ich müsste das jetzt eigentlich fertig machen. Boah, diese Doktorarbeit, schlimm, ne? Diese Doktorarbeit abzugeben, ne? Und als die letzten Korrekturen dann durch waren und ich das Ding gedruckt habe, ne? Ich habe geheult. Ich habe, und zwar nicht, weil alles so kacke war, sondern weil ich mich so gefreut habe, dass ich diesen dauernden Druck, dieses dauernde schlechte Gewissen, dass das weg ist. Und das ist auch was, was mir heute noch, ich glaube, das hat mich nachhaltig geschädigt. Wenn ich irgendwie Aufgaben zu erledigen habe, wenn ich zum Beispiel was schreiben muss, jetzt Unterrichtsmaterialien für Vorlesungen oder so, ne, habe ich wieder so ein bisschen dieses Gefühl wie bei der Doktorarbeit oder so. Also so Sachen schreiben ist immer noch was, wo ich so denke, boah, ist das ätzend.
Ja, und deswegen in Anführungszeichen quält mich das Buchschreiben so. Ne?
Ja, kann ich verstehen, kann ich vollkommen nachvollziehen.
Immer und immer und immer wieder meine Gedanken in Anspruch nimmt, so die ganze Zeit, und das ist echt belastend.
Und das Schlimme ist, man wird es auch nicht los, ne? Also man hat das durchgehend noch im Hinterkopf. Ich hatte zum Beispiel, als ich meine Doktorarbeit quasi abgegeben hatte und dann nur noch die Disputation und so weiter war, war ich mit meiner Frau im Urlaub. Wir haben Urlaub gemacht und der Urlaub war super schön und so, aber ich hatte trotzdem, also ich konnte mich trotzdem nicht jeden Tag entspannen. Ich hatte Tage dabei, wo ich drüber nachgedacht habe, was ich denn noch schreiben oder noch ändern muss und so. Und das ist richtig, richtig scheiße.
Das ist wirklich ätzend, da hat keiner Bock drauf. Reini, wusstest du eigentlich, dass heute der Tag ist, an dem sich die Welt ändert? Heute ist doch der Tag der neuen Weltordnung.
Was?
Ja.
Heute ist.
Attila Hildmann hat das doch bekannt gegeben. Heute ist doch der Tag, wo wir alle zwangsgeimpft und gechippt werden von Bill Gates. Hast du das nicht mitgekriegt?
Nee, habe ich nie mitbekommen.
Doch, heute ist das.
Die Attila Hildmann News. Ey, das ist Wahnsinn, wie viele jetzt in Anführungszeichen doch Prominente da echt durchdrehen. Ne? Es sind so viele geworden, dass die BVG eine witzige Werbekampagne dazu gemacht hat. Hast du die gesehen?
Berliner Verkehrsbetriebe?
Ja, hast du die gesehen?
Nee.
Die haben so ein Plakat gemacht, ne, mit wir erschließen neue Zielgruppen, folgt uns auf Telegram, ne? Weil die ganzen Verschwörungstheoretiker sind ja zum Großteil in irgendwelchen privaten Telegram-Gruppen und so. Das war ein Social-Media-Post von denen. Dann siehst du so einen Ausschnitt aus einem Telegram-Chat mit Weil wir dich lieben, und da haben sie verschiedene Nachrichten untereinander gepackt. Ich lese die dir mal vor. Die sind alle recht witzig. Eine davon ist aber mein absolutes Highlight. Und zwar haben sie unter anderem sowas wie: Keine Sorge vor 5G, bei uns gibt es nicht mal 3G. Ja. Wenn euch die Alufolie ausgeht, an der Schönleinstraße gibt es noch genug. Keine Ahnung, wohne ich in Berlin, wahrscheinlich ist da eine Baustelle oder so. Da kleben Brandenburger Tore, englisch Gates, auf den Fenstern, englisch Windows. Zufall? Und Achtung vor den Kioskverkäufern am Bahnsteig, die wollen euch Kartoffelchips implantieren. Leute, meidet den Kotti, da impfen sie alle. Und jetzt kommt tatsächlich mein Highlight. Wenn ihr in nächster Zeit den Schienenersatzverkehr der U1 nehmen wollt, bitte denkt dran, dieser Weg wird kein leichter sein.
Ja, das ist schon ziemlich gut gemacht. Ist echt gut.
Ja, fand ich auch. Habe auch sehr gelacht.
Aber Reini, das Problem ist ja, ich habe mit Özcan in einem anderen Podcast drüber gesprochen, ich habe in der neuen Radiokomödie darüber gesprochen, über Verschwörungstheorien, und ich kriege jetzt mittlerweile E-Mails von Geisteskranken. Und meine Fresse, Alter, also wirklich, was ist bei denen los? Also mir haben Leute geschrieben, und im weitesten wird kritisiert, dass ich halt die Augen nicht offen hätte und ein Schaf des Systems wäre und so. Und dann gehst du einfach mal die Nachrichten von Attila Hildmann, die der in diese Telegram-Gruppe schreibt, und denkst so, welcher Mensch, der sich morgens nicht die Unterhose zum Scheißen über den Kopf zieht, welcher Mensch, der nur annähernd zurechnungsfähig ist, kann irgendwas davon richtig finden? Der Typ hat sie nicht mehr alle.
Ja.
Ich meine das jetzt wirklich. Hör dir jetzt bitte an.
Die haben sie
globale
alle nicht
mehr. Lage. Für BRD-Dumme. Ist wirklich original Attila Hildmann Telegram-Gruppe, hat er selber geschrieben. Es tobt ein Krieg zwischen der Spezies, in Klammern keine Menschen, der Kinderfresser Soros, Bill Gates, Henry Kissinger, Clinton etc. und ihren Regierungsschergen Merkel, Kurz, AT und Co. Diese haben auf ihrem Programm Reduktion der Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen minus 90%. Siehe Wikipedia unter Georgia Guidestones. Auf der guten Seite kämpfen 100.000 US-Soldaten in den Bunkern unter Europa, um die Kinder aus den Händen der Pädophilen zu befreien. Pädophilen nebenbei falsch geschrieben. Diese Aktion läuft weltweit und wird dankenswerterweise von Donald Trump, Putin und Xi gesteuert. In Gottes Namen, Alter, musst du dir den Tofu irgendwie wirklich ins Gehirn geschossen haben? Was ist bei dem falsch gelaufen,
ja,
Alter?
Weiß ich nicht, vielleicht haben die alle das falsche Zeug geraucht. Irgendwie Sido hat ja letztens in irgendeinem Interview auch so einen Quatsch gesagt. Also,
ja, bei Sido muss man wieder ein bisschen vorsichtig sein. So, ich glaube,
meinst du, das war Ironie?
Nee, glaube ich nicht, Mann. Ich glaube, da fehlt ein bisschen Bildungsbasis.
Ah, das glaube ich nicht.
Leute, oh, ich glaube schon. Und ich glaube, dass die, dass Leute so aus diesem Dunstkreis des Rap etc. immer irgendwie anfälliger sind für so komische Verschwörungsscheiße. Der hat aber auch gleich, als er merkte, dass es vielleicht doch keine so gute Idee war, das alles wieder zurückgenommen. Ob das jetzt glaubhaft ist oder nicht, keine Ahnung. Aber in Gottes Namen, ne? Also das, was Hildmann macht, weißt du, da jetzt, das Problem ist, da versammeln sich halt jetzt Leute, vom Brandenburger Tor, um zu demonstrieren, auf das Recht, selbst krank zu werden. Und du denkst so, Alter, was ist denn nicht okay mit euch so? Was ist denn los? Also, ich verstehe es einfach nicht. Und das kommt ja alles aus dieser Quanon-Theorie, ne? Dass die QAnon, genau. Ja. Dass die Kinderfresser unter Europa Bunker hätten, wo sie Kinder halten, deren Blut sie absaugen und daraus ein Medikament namens Adenochrom herstellen.
Ey, die sind alle so durch, ne? Ich habe an der Stelle, ich habe ein neues Buch auf meinem Schreibtisch liegen, das ich lesen wollte, und zwar Fake Facts. Das ist am Mittwoch, glaube ich, erschienen. Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, von der Katascha, die mir das netterweise geschickt hat. Zum Lesen, ein Buchtausch. Da geht es genau um das. Corinas, also von Katascha und Pia Lamberti.
Wer ist denn Katascha?
Das ist Katharina Nokun aus dem Dunstkreis des Chaos Computer Clubs und so weiter. Corona ist eine Erfindung der Pharmaindustrie. Menschen, die daran erkranken, müssen so für die Sünden büßen. Oder der Virus wurde in chinesischen Geheimlaboren gezüchtet. Verschwörungstheorien verbreiten sich nicht nur im Netz wie ein Lauffeuer und sind schon lang keine Randphänomene mehr und so weiter und so weiter. Also es ist ein Buch, das sich genau mit damit beschäftigt, mit den Verschwörungstheorien gerade rund um Corona und so weiter. Katascha habe ich auch schon mal empfohlen mit dem Podcast Denkangebote. Die sind super produziert. Sollte man auch mal reinhören. Ist gut.
Aber danke.
Ja, bitte.
Im Endeffekt dienen ja Verschwörungstheorien immer nur, um Unsicherheit auszugleichen. Ne? Also da, wo Unsicherheit herrscht,
Es ist auch verlockend, weil es interessant ist, weil es irgendwie toll ist. Also, ne, ich meine, die Vorstellung hier Erich von Däniken, dass irgendwann zu Zeiten der Ägyptern irgendwie schon Außerirdische hier waren und die Pyramiden gebaut haben oder sonst was, das ist unterhaltsam. Irgendwie, ne? Und interessant und schön zu glauben. Und also das ist jetzt schon sehr abwegig, aber ich glaube, man rutscht da so nach und nach rein.
Ja, man rutscht da vielleicht rein, aber also bis du da ankommst, also verstehst du, sowas wie das, es gibt mir haben Leute geschrieben, glaub doch nicht alles, was die Regierung bekannt gibt und so. Es gibt einen fundamentalen Unterschied daran, kritisch zu denken und selbstständig zu denken und in der Lage sein, Fakten und Nicht-Fakten voneinander abzuheben,
ja,
und so weiter.
Die Leute, die darin abgerutscht sind, die glauben halt, sie haben was erkannt. Sie haben die Wahrheit. Naja, sie sind ein Stück weit dann auch was Besonderes, weil sie halt zu den Leuten gehören, die es geblickt haben.
Ja, aber das Problem an so Verschwörungstheoretikern wie Hildmann ist jetzt zum Beispiel heute, ne, also heute am 15.05. sollte eigentlich Bill Gates, der jetzt für alles verantwortlich gemacht wird, sollte die Weltherrschaft übernehmen durch die Chips, die sie uns jetzt über die Zwangsimpfung einpflanzen wollen. Das hat Hildmann so bekannt gegeben.
Wenn Bill Gates die Weltherrschaft an sich reißen will, dann, weiß ich nicht, dann sperrt er einmal alle Office-Lizenzen und dann funktioniert nichts mehr in den ganzen Verwaltungen und so. Das ist,
verrat ihm das nicht, wenn er das rauskriegt.
Oder damit fährt doch die halbe Industrie an die Wand. Also du hast doch in jedem Scheißbüro wird der Office benutzt. Also das, ich meine, was ist das denn für ein schlechter Geschäftsmann, wenn der seine eigenen Kunden ausrottet? Also
Es ist, also es gibt ja auch, aber das Ding ist, jetzt, also ähnlich wie bei den Leuten, die an 2012 glauben, dass 2012 die Welt untergehen würde. Und dann ist es halt nicht passiert. Ne? Und dadurch, dass es nicht passiert ist, hören die ja nicht auf, daran zu glauben. Die sagen dann nur, ja, nach dem Kalender ist es nicht so. Und Hildmann wird spätestens heute Nachmittag bekannt geben, dass der Weltübernahme jetzt nur nicht durchgeführt wird, weil sie es aufgedeckt haben und es deswegen jetzt noch etwas dauert, bis Bill Gates seine bösen Pläne umsetzt.
Ja, das,
weil normalerweise müsste ja jeder sagen, hey, ich habe jetzt diese Scheiße bekannt gegeben, die totaler Müll ist. Und es ist aber nicht passiert. Und dadurch müsste ich mein Denken ändern. Aber das tun sie ja nicht.
Nee, das ist ja immer das Ding, ne, bei so Verschwörungstheorien. Wenn dann irgendwas überprüfbar, also meistens sind Verschwörungstheorien ja nicht überprüfbar. Ne? Also das sind keine überprüfbaren Aussagen. Da gibt es ein wundervolles Buch übrigens auch von Carl Sagan. The Demon Haunted World heißt das. Und die deutsche Version heißt Der Drache in meiner Garage, die Kunst, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und da gibt er auch so, das haben wir auch in unserer Show mit Minkorrekt erklärt, da gibt er so 12 einfache Regeln, wie man Quatsch erkennt. Und ein Punkt ist, dass diese Aussagen von solchen Verschwörungstheoretikern einfach nicht überprüfbar sind. Und wenn sie überprüfbar sind und sich als falsch herausstellen, dann haben die schon eine Erklärung parat, warum es, warum dann man das Falsche hatte. Zum Beispiel, weiß ich nicht, jemand behauptet, unterm Weißen Haus werden Waisenkinder die Kehlen aufgeschlitzt, um deren Blut zu sammeln. Ne? So, dann gibt's
das haben wir eben gehört. Ne? Also
genau,
zumindest unter Europa.
Genau, dann gibt es ein Kamerateam, das einmal durch die Keller vom Weißen Haus geht und zeigt, da ist nichts. Dann sagen die, ja, das ist ja auch der andere Keller. Ne? Das ist ja der Keller für die Medien.
Wenn du schon dumm genug bist, dich auf Daten festzulegen, die nun mal überprüfbar sind, also Daten, spezielle Kalenderdaten. Ich würde als Verschwörungstheoretiker immer schwer vermeiden zu sagen, an dem Tag passiert das und das. Weil wenn an dem Tag die Scheiße dann nicht passiert. Und bisher, ich bin jetzt zwar in der Ostsee, vielleicht dauert es auch länger, bis sie hier hinkommen mit der Beschippung. Vielleicht wollen die erstmal durch die Großstädte heute und kommen erst heute Abend. Ich warte dann hier. Wenn das dann nicht passiert, was machst du denn dann?
Ja, also, dann findest
Scheiße,
halt
andere, halt, hat nicht andere, funktioniert.
Findest,
und jetzt?
Dann findest du halt eine andere Erklärung. Also meine ersten, also sagen wir so, Verschwörungstheorien können ja auch teilweise sehr unterhaltsam sein. Ne? Also was ich mir damals, als ich in Berlin bei der DPG-Tagung im Hotelzimmer gesessen habe mit dem Nikolas beim Bier angeguckt habe, mit großer Begeisterung, war der Neuschwabenland-Stammtisch. Damals, da gab es den noch, der Neuschwabenland-Stammtisch war ein Stammtisch in Berlin, in so einer Kneipe, wo sich ein paar, sagen wir mal, nett gesagt, leicht bräunliche Verschwörungstheoretiker treffen, ihre Treffen aufzeichnen und das ins Internet gestellt haben. Und dort ist einer der Redelsführer, der mittlerweile fast schon berühmte, aber mittlerweile verstorbene, Dr. Axel Stoll.
Ah, den kenne ich, das ist der mit diesem fusseligen Bart gewesen, ne?
Ja, Dr. Axel Stoll der sah ein bisschen aus wie Hitler, als ob er zu viel gesoffen hätte, ne? Seitenscheitel, leichtes Hitlerbärtchen und der hat halt immer von sich erzählt, dass er Naturwissenschaftler ist, wo auch immer der hat irgendwie Geologie oder sowas studiert und der erzählt dann auch einen von Reichsflugscheiben und dass Tesla mit ihm ja zum Frühstück auf dem Pluto war.
Es ist vollkommen. Klingt aber wie eine. Das klingt nach einer Rom-Com, oder?
Ja, also. Das
mit Tesla auf dem Pluto.
Also, vollkommen durch, tatsächlich. Und tatsächlich, also auch ein Stück weit tragisch, weil, also Axel Stoll, so als Psychologe betrachtet, war der mit großer Sicherheit krank. Ein paar Freunde von mir haben darüber auch einen Dokumentationsfilm tatsächlich gemacht, in dem ich als Experte auch was zu der Physik erzählen durfte, die Dr. Axel Stoll so von sich gibt. Und da ist unter anderem von den Filmmachern sind auch Psychologen dabei und haben Dr. Axel Stoll, also dieses Phänomen, mal aus wissenschaftlicher Sicht halt als Mensch untersucht und haben auch gesagt, so diese Wahnvorstellung, die der hat, das ist krankhaft oder hatte. Ja. Aber also der Film heißt irgendwie ein Interview mit Axel Stoll, aber was man sich mal geben kann, ist tatsächlich auf YouTube, sucht mal Neuschwabenland-Stammtisch. Der hat mittlerweile, Best of Dr. Axel Stoll hat mittlerweile 1,4 Millionen Aufrufe. Und der hat so, der hat so geile Phrasen immer gedroschen, ne? Sowas wie, muss man wissen, war so einer. Hat irgendwas behauptet und dann gesagt, muss man wissen, oder wissen die wenigsten. Sie müssen ihren Kopf auch mal als Hut, zum Denken benutzen.
Als Hutständer.
Nee, zum Denken benutzen und nicht nur als Hutständer.
Aber das Problem an Verschwörungstheorien ist einfach, dass dadurch, dass man sie ablehnt, man sie ja befeuert. Ne?
Also ja.
Also dadurch, dass du diesen Leuten das Gefühl gibst, dass sie einen an der Klatsche haben und sie nicht ernst nimmst, unterstützt du sie noch, weil du sie damit in ihrem Weltbild, dass sie abgelehnt werden, ja verstärkst.
Ja, klar.
Es gibt im weitesten Sinne keinen Weg, sich mit jemandem, wie beispielsweise, also jetzt Hildmann zum Beispiel, also ich würde da immer noch unterscheiden zwischen irgendwie Deppen wie Detlef die Soße, die einfach nur Scheiße reden, weil sie irgendwie 3 Internetvideos in ihrer YouTube-Universität geguckt haben. Und halt richtig geisteskranken, gefährlichen Irren wie dem Hildmann, die dann Leute aufwiegeln, dass sie sich zusammen, also die Fotos von sich mit dem Schwert, mit dem Samurai-Schwert und der MG ins Internet stellen und sagen, dass sie jetzt mal richtig aufräumen werden und dass sie das Grundgesetz verteidigen werden mit Waffen und für dieses Land sterben werden und so. Wo du dann so denkst, Alter, das ist auch nicht mehr lustig, das ist einfach nur noch gefährlich, was ihr da redet.
Ja, auch mal ganz ehrlich, auch Axel Stoll, also auch diese braunen Esoteriker, auch wenn die im ersten Moment witzig erscheinen, auch die sind gefährlich, weil du musst, YouTube ist ein Fundbecken, also von rechten Verschwörungstheorien, die von absolut schwachsinnig mit hier, ne, ich hatte mein Frühstück mit Tesla auf dem Mond, bis hin zu Sachen, die dann nicht mehr so drüber sind, aber immer noch Verschwörungstheorie, wo du dann irgendwann beim Bevölkerungsaustausch zum Beispiel landest. Ist ja auch so eine Verschwörungstheorie von der neuen Rechten, dass die Bevölkerung in Deutschland systematisch von den Ausländern ausgetauscht wird und so. Und die glauben das wirklich. Die glauben die Scheiße. Die ganzen,
also Reini, wenn ich nächste Woche hier mich einwähle,
das wirklich.
Wenn ich mich nächste Woche einwähle hier, ne? Und sag, hey Reini, wie geht's dir? Und dann meldet sich einer und heißt Ranjit und macht mit mir jetzt den Podcast.
Nee, das passiert anders. Die Leute suchen einen Podcast mit dir, abonnieren den und hören plötzlich hier Bratwurst und Baklava und denken, der Reini wurde ausgetauscht. Da ist der erste schon weg.
Durch Nachabar ausgetauscht. Ja. Ne? Ja, das ist eigentlich ist Özcan auch nur ein Substitut für dich, Reini. Ja. So. Die haben mir das vorher schon gesagt. Irgendwann übernimmt der komplett deine Rolle. Der wird dann auch mit Sonka zusammen wohnen, wenn das okay für dich ist. Du wirst dann in so einen traurigen Container abgeschoben. Ich werde allerdings auch durch einen Moslem ersetzt. Ich werde durch Faisal Kawusi ersetzt werden.
Ja, und dann und da sieht man, die haben alle recht gehabt. Ne?
Die
und
haben alle,
und
ja,
wo sind
muss
wir
man
dann?
Wissen.
Wo sind,
man wissen.
Wo sind wir dann? Wo sind wir? Wir sind im Keller vom Weißen Haus.
Ja. Mein Lieblingsspot diese Woche waren die sind im Keller vom Mein Lieblingsspot diese Woche war eine offensichtlich aus den neuen Bundesländern stammende Dame, die vorm Bundestag stand und schrie, also wirklich in die Kamera, hier darf man nichts mehr sagen, hier wollen sie mir mein Maul verbieten, in diesem Deutschland GmbH darf man nichts mehr sagen.
Das ist geil,
und ich denk so, Alter, du sagst es gerade in eine Kamera, was willst du eigentlich? Ja. Also was ist nicht okay bei dir? Wo ist denn, also du dumme Sau, verpiss dich, verdammte
Zensur,
Scheiße.
Zensur, ich darf meine Meinung nicht mehr äußern.
Und du denkst immer so, ja. Hör mal, es ist total okay, an schräge Scheiße zu glauben, aber doch nicht Sachen, die sich selbst widerlegen. Also glaub doch wenigstens von mir aus, keine Ahnung, an die Aliens da, die Pyramiden gebaut haben. Die Ägypter hatten auch schon Strom, weil Erich von Däniken eine Glühbirne erkannt haben.
Nee, eine Batterie, die Bagdad-Batterie.
Die Bagdad-Batterie.
Da sieht man es auch da schon, ne? Austausch.
Ja, muss man wissen. Nee, aber okay, weißt du, das kannst du zumindest, finde ich, also ich dann bist du halt Panne, wenn du das glaubst. Aber das widerlegt sich nicht automatisch. Also das widerlegt sich durch gesunden Menschenverstand. Aber wenn du brüllst, ich darf nicht mehr sagen, was ich sagen will und sagst es damit in eine Kamera,
ja, guck mal,
widersprichst du dir doch im gleichen Moment.
Und selbst, ne, ich meine, wir haben ja tatsächlich so etwas wie gerade Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. Ne? Durch die, also durch diese ganze Pandemie-Geschichte und so weiter, die ja auch sinnvoll ist, dass möglichst die Leute nicht so nah zusammenstehen sollen. Die dürfen ja zusammenstehen, wenn sie irgendwie 10 Meter Abstand halten oder so. Und dann siehst du da irgendwie, ich weiß nicht, wie viel 100 Vollidioten oder Covidiots, wie es so schön hieß, hunderte Vollidioten, die auf irgendeinem Platz in Stuttgart halt stehen und dafür demonstrieren, dass sie nicht zusammen auf dem Platz in Stuttgart stehen dürfen. Also, na, ja, dürfen sie gerade nicht, aber ich sehe auch nicht, dass sie von der Regierung darunter geprügelt werden. Also,
naja, es gibt schon Platzverweise.
Ja, oh.
Die geregelte Polizei, ja, ja, das ist ja so. Ne? Die versuchen das zu unterdrücken, diese Meinung.
Ja, ja.
Und Reini, oh, Scheiß, es ist halt so tragisch und so doof und so unnötig. Du wirst halt, egal was immer du auch tust, immer irgendwelche Deppen haben, die sich daran stoßen. Das Problem ist, dadurch, dass darüber natürlich fortlaufend berichtet wird, entsteht der Eindruck, vielleicht ist ja doch was dran. Vielleicht ist es ja doch so, dass die Regierung das alles geplant hat. So einen richtig schlüssigen Grund dafür, warum das jetzt alles genau so ablaufen sollte, ist nicht bekannt. Mein Kumpel Micky Beisenherz hat was sehr Kluges zum Thema Gates gesagt, wo ich gedacht habe, oh fuck, der hat recht. Der Grund, warum Bill Gates jetzt so stark engagiert ist, ist natürlich, auf der einen Seite kann man es Philanthropie nennen, ne? Also warum der sich zum Beispiel jetzt so stark für ein Heilmittel macht oder für einen Impfstoff.
Ja.
Jetzt mal rein oberflächlich betrachtet, ne? Warum Bill Gates überhaupt als Name in dieser ganzen Debatte auftaucht. Und Micky sagte, mein Gott, das ist einer der reichsten Menschen, die je gelebt haben, der hat keine eigentlichen Ziele mehr. Und wenn man das von außen psychologisch betrachten möchte, ist sein Ziel jetzt, und das ist ja auch völlig okay, in die Geschichtsbücher zu kommen.
Ja,
nämlich als der Mensch, der geholfen hat ja, oder Krankheit geheilt hat.
Da ist er ja so ein Stück weit auch drin. Ne? Ich meine, wenn du so viel Geld hast, dass Geld für dich keine Rolle mehr spielt, ne? Dann möchtest du halt nicht mehr Geld, sondern eventuell Einfluss ein Stück weit. Ne? Also und das kannst du mit Geld ja erreichen. Also ich meine, die hier Bill und Melinda Gates Foundation, das ist ja, ne, die finanzieren ja jede Menge Forschung zu Krankheiten und so weiter. Aber das ist, na, jetzt sind wir wieder bei den Verschwörungstheorien. Auf einer Seite ist das natürlich toll, auf der anderen Seite nehmen die damit natürlich auch Einfluss, in welche Richtung die Forschung geht. Aber das ist normal. Das ist immer so. Das ist auch bei Regierungen nicht anders. Ne? Also auch die Regierungen jeden Landes, also weltweit, das ist einfach so, auch die Europäische Union, alle möchten ja in einer gewissen Weise steuern bei Forschung, in welche Richtung denn die Forschung läuft. Ne? Also möchten wir mehr im Bereich Energie forschen, möchten wir mehr im Bereich Gesundheit forschen, und deshalb gibt es halt Ausschreibungen. Ne? Also deshalb werden ja Forschungsprojekte ausgeschrieben, wo gesagt wird, wir möchten irgendwie, weiß ich nicht, wir möchten in den nächsten 20 Jahren die Forschung an Mikrochips oder was weiß ich, an Solarzellen, an sonst was fördern, und wir fördern Projekte, die folgende Bedingungen erfüllen, und dann kannst du halt gucken, dass du einen Projektantrag schreibst, der in diese Richtung geht. Das ist vollkommen normal, und bei Bill Gates ist sowas dann halt, der hat genug Geld, dass der das als Privatmensch machen kann. Ne, der kann halt sagen,
ja,
ich interessiere mich
macht
dafür.
Er natürlich macht sich angreifbar im Sinne von, er versucht Strömungen zu steuern. Ne? Und also im Sinne von Einfluss zu nehmen über die Macht, das Geld, das er hat. Und das, was die Verschwörungstheoretiker glauben, ist ja, dass er das zum Selbstzweck tut.
Ja, aber,
also im Sinne, um die Menschheit zu versklaven oder sowas, auch warum auch immer. Aber ganz ehrlich, wenn Bill Gates in der Lage ist, mit seinen Finanzen die Forschung zu fördern, die diese Krankheit heilt, dann soll er das doch machen. Dann können sie von mir aus in 100 Jahren auch schreiben, der tolle Bill Gates hat das verbrochen. Das ist mir doch sowas von scheißegal, solange wir in wenigen Monaten einen Impfstoff haben. Wo
ja,
die Kohle und das Engagement dafür herkommt, ist mir doch kackegal.
Vor allem, es ist auch schlicht und einfach sein Geld. Wenn er damit halt in die Richtung forschen will, soll er halt in die Richtung forschen. Ne? Also,
ja,
also lieber das als irgendwie, weiß nicht, also lieber in der Richtung ein Stück weit Einfluss nehmen, als jetzt irgendwie in der Politik dem, weiß ich nicht, Minister XY sagen, du, wäre doch cool, wenn wir mal noch ein paar mehr von diesen Autos hier verkaufen könnten. Also jetzt in Zeiten von Corona, da muss der Umweltschutz halt mal, ne, da müssen wir da mal halt ein Auge zudrücken. Ist ja nicht so wichtig. Also, was da manche Politiker von sich gelassen haben, ne? Also Lobbyismus in Reinform. Und du sitzt da nur und denkst dir, Alter, wirklich?
Ja,
also,
klar.
Dass überhaupt diskutiert wurde, ne? Über eine neue Abwrackprämie, ne? Für Verbrennermotoren. Da packst du doch an den Kopf.
Ja, mein Gott, irgendwie müssen die Autos, die produziert sind, ja auch verkauft werden, rein. Ja. Die müssen doch weg. Das ist so alles da. Ich meine, zum Glück waren die Autohäuser auch schon auf, bevor es alle anderen Läden waren. Damit ja, man sich schon mal einen schönen Neuwagen angucken
kann. In NRW waren es die Möbelhäuser ja auch, ne?
Ja, ist halt. Das ist das Problem. Verstehst du, wenn du Lobbyismus oder sagen wir, Sachen, die falsch laufen in der Politik erkennst, bist du ein denkender, kritischer Geist. Wenn du aber anfängst, irgendwelche Sachen zu akzentuieren, die nicht da sind, bist du halt bekloppter.
Ja.
Ne? Und irgendwo da ist immer die Schnittmenge. Und man muss sich, glaube ich, immer wieder hinterfragen, bin ich gerade noch auf dem richtigen Weg oder fange ich gerade an, Scheiß zu reden?
Ja.
Und das tun Leute wie ein Hildmann halt einfach nicht mehr. Ja, also da einfach komplett den Weg verlassen. Ich finde das ganz, ganz gruselig. Im Moment, wirklich.
Sollen wir mal wieder die Kurve zu einem freudigeren Thema bekommen?
Pimmel, Reini.
Ja, was nein, nicht Pimmel, Pimmel. Nee, ich wollte noch mal auf unser Autokino-Event zu sprechen kommen.
Ach, jetzt kommst du ja mit so einer Billo-Werbung.
Nee, nein, das ist keine Billo-Werbung. Du hättest du es nicht erwähnt, wäre es niemandem aufgefallen. Nein, es ist keine Billo-Werbung. Ich möchte einen Tipp geben. Und zwar, ich war ja auch im Autokino. Ich glaube, ich hatte das dem Minkorrekt erzählt, also dem Nikolas, aber dir noch nicht. Ich habe mir die Känguru-Chroniken im Kino angeguckt. Also im Autokino, weil das andere Kino gerade zu hat. Und ein paar Freunde, die aus der Gegend gefragt haben, ob wir mitkommen, haben wir gesagt, ja, machen wir. Sind mit unserem Auto.
Geil ist, wenn man im Auto nebeneinander sitzt, im Auto.
Wir haben nebeneinander geparkt und konnten uns durch die Fenster Snacks zuwerfen und Eis.
Durftet ihr die Fenster runter machen?
Ja, durften wir. Man durfte sogar aussteigen und pinkeln gehen.
Ach so, übrigens, weil das einige gefragt haben, ob es Selfies gibt bei Alliteration am Arsch live. Natürlich werden wir versuchen, die Regeln so stark zu biegen, wie es nur irgendwie möglich ist.
Ja,
was uns nicht möglich sein wird, wird, dass ihr aussteigt und mit uns ein Selfie macht. Reini hat aber schon gesagt, dass er komplett in einem sehr engen Lederstip mit einem kleinen Einhorn vorne dran sich auf jede Motorhaube legen wird.
Und ich rutsche
mit irgendwas von Dildo King verwöhnen.
Ich rutsche gerne über jede Motorhaube. Ich gucke dann auch, dass ich nicht die Jeanshose anhabe, wo so eine kleine Niete absteht an der Seite. So eine schöne.
Ja, nee, da kannst du dann deinen Namen reinkratzen,
ja, genau,
in den
neuen
Ferrari.
Nee, natürlich, also so Meet and Greet-mäßig wie sonst bei einer Live-Veranstaltung wird natürlich nicht möglich sein. Zum einen, weil wir uns ja auch an die Regeln halten müssen und wollen. Und es vielleicht auch nicht, also für euch und für uns nicht so geil ist, wenn man in Zeiten von Corona, wo es tatsächlich noch potenziell möglich ist, sich anzustecken, hätte ich relativ wenig Bock darauf, 300 oder 600 Leuten die Hand zu schütteln.
Ja, das ist, wäre im Moment auch nicht erlaubt, aber
abgesehen davon, dass es auch nicht erlaubt ist, wäre es auch dumm. Also.
Es wäre dumm. Wir werden einen Weg finden, euch nahe zu kommen, so nahe es geht. Wir werden Fotos machen und den Abend, sagen wir mal, unvergessbar machen.
Jetzt habe ich Angst.
Ist doch schön, oder, der Gedanke?
Nee, ich wollte, du hast mich rausgebracht, ich wollte noch einen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr zur Verfügung habt, nehmt ein Radio mit Batterien oder so.
Was? Warum? Damit die Musik hören, wenn sie uns nicht hören, oder was?
Nee, damit falls ihr in einem nicht ganz so alten Auto sitzt, ich glaube, mein Wagen ist von 2016 oder 17, ne, ein kleiner Citroen C3, der geht, wenn der Motor nicht läuft, nach 5 Minuten in den Energiesparmodus und macht das Radio aus.
Das ist ungeil.
Ja, und das wäre nicht so schlimm, wenn man das Radio einfach wieder anmachen könnte. Das kann man aber nicht, weil in dem Energiesparmodus sorgt er dafür, dass die Batterie möglichst geschont wird. Das heißt, du kannst das Radio erst wieder anmachen, wenn der Motor einmal lief.
Was?
Ja.
Oh Gott, du hast alle 5 Minuten die Karre anmachen müssen?
Ja, das war ein bisschen unangenehm.
120 Minuten ein Kino und du machst 18 Mal das Auto an?
19 Minuten. Ich hatte auch danach ein bisschen Schiss, dass wir danach hier einmal Starthilfe bitte. Aber das ging, das hat die Batterie überlebt, aber ist halt hart nervig. Ne? Also für die Leute um euch rum ist es nicht schön, für euch selber ist es auch nicht schön, weil ihr die ganze Zeit Angst habt, dass ihr gleich aufs Maul bekommt. Aber ja, wir durften alle 5 Minuten einmal schnell den Motor an und wieder ausmachen, weil das Radio halt sonst nicht wieder anging. Also testet mal bei eurem Auto, ob das Radio länger anbleibt und falls nicht, nehmt ein Radio mit.
Sehr gute Idee. Nehmt bitte ein Radio mit. Dann könnt ihr für den absoluten Notfall, dass wir euch auf den Sack gehen, auch einfach schön Musik hören. Dann seht ihr uns nur. Ja. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir da machen sollen, Reini hat vorgeschlagen, dass wir eine Runde live Mario Kart gegeneinander fahren, damit ich ihn erniedrigen kann.
Ich fände das schön, wenn wir auf der Bühne, wenn wir auf der
Reini,
Bühne.
Reini, das geht nicht. Wir können nicht Leute zu einer Show kommen lassen und dann Videospiele spielen.
Moment, nein, wir könnten Mario Kart spielen mit einem Abstand auf der Bühne von irgendwie 10 Metern und jeder von uns hat einen Eimer mit Wasserbomben noch vor sich. Das ist ein
und
bisschen
dann?
So.
Und
dann kann ich dich mit Wasserbomben bewerfen, während du. Ich finde das schön.
Das ist voll behindert. Das, mega, machen wir auf jeden Fall.
Das hätte ein bisschen was von Mario Kart in Real Life. Ne? So, da können wir noch so kleine blaue Panzer da drauf malen oder so. Oder Bananen. Ich könnte dich auch mit Bananenschalen bewerfen.
Das ist ja.
Ich finde das schön.
Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir.
Ah. Andere Sache noch, bevor wir zum Schluss kommen, möchtest du noch Musik empfehlen? Oder heute mal was anderes? Also ich hätte was anderes zu empfehlen, was man aber auch bei Spotify hören kann.
Musik, Reini, was
empfehle ich denn da? Du kannst auch ein Hörbuch empfehlen.
Hört im Moment in der Dauerschleife die Bloodhound Gang, macht mich wahnsinnig damit.
Ah.
Das ist echt anstrengend. Sie hat so einen Retro-Style. Und hört sich die ganze Zeit die fucking Bloodhound Gang an. Das ist wirklich. Und er tanzte im Wohnzimmer zu mir zu The Bad Touch. Und ich sag so, ey, du hattest doch mal einen guten Musikgeschmack. Was ist denn mit dir passiert?
Was passiert?
Ja, ist total 90er. Da bin ich voll bei der Jugend. Juhu. Oh Mann, ey, fuck.
Ich habe letztens ein Video gesehen. Da lief Slipknot. Und das war unterlegt mit dem Video von diesen 80er Jahre Aerobic-Fernsehdingern. Und das passt wie Faust aufs Auge. Schick dir das nachher mal, das ist super gut.
Reini, ich habe einen Song, den ich einspielen will.
Oh ja,
den
bitte.
Wunderschönen Charles Trenet, schon seit über 25 Jahren tot, mit seiner unvergleichlichen Meereshymne La Mer.
La Mer.
Remastered im Jahr 2017. La Mer.
Da, 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 da.
Das habe ich gestern gehört, als ich mir eine Pommes an.
Das ist ja schon ganz hübsch, ne?
Ist das schön, wenn du am Strand sitzt, der Otto vor dir die Wellen jagt und währenddessen singt Charles Trenet für dich?
Ich hätte da direkt so ein bisschen Gefühl von Bioshock.
Es ist auch ein bisschen Bioshock. Ja, stimmt, es ist wirklich ein bisschen Bioshock. Aber das ist ein wunderschönes Lied und das setze ich auf unsere Playlist.
Ah, das ist sehr schön. Ich wollte dir noch von was anderem erzählen und zwar nicht, also keine Musikempfehlung diesmal, sondern eine Hörspielempfehlung.
Aha.
Und zwar eins meiner absoluten, also eine meiner Lieblingshörspielreihen, es ist nicht meine Lieblingshörspielreihe, aber eine davon, hat ein...
Wie wichtig.
Ja, meine Lieblingshörspielreihe ist Professor Dr. Dr. Van Dusen. Aber direkt danach höre ich super gerne, was, kennst du das nicht? Super gut, erzähle ich dir nächstes Mal von. Von Michael Koser, großartig. Meine zweitliebste Hörspielreihe ist Jan Tenner. Kennst du Jan Tenner?
Ja, du hast schon so oft von Jan Tenner, dem Kohlenphysiker,
erzählt.
Ja,
Physikstudent. Ich hab schon oft davon erzählt und das Geile ist, ich wurde von einem Hörer darauf hingewiesen, Jan Tenner hat ein Reboot bekommen. Also nicht ein richtiges Reboot, sondern eher so eine Neuauflage und zwar fangen die Folgen wieder bei 1 an, aber es spielt jetzt 30 Jahre nach dem Ende von Jan Tenner. Also es ist die Serie wird quasi weitergeführt. Und es ist super geil, die ganzen alten Charaktere sind dabei irgendwie, also zumindest die guten Charaktere. Und der schönste Move dabei ist, Jan Tenner hat ja seine Assistentin Laura, die ihn die ganze Zeit anhimmelt. Und Laura ist eher so ein Zufallsding gewesen, weil in den ersten Folgen hieß seine Assistentin, beziehungsweise die Assistentin von Professor Futura, hieß Tanja. Aber nur die ersten 3 Folgen. Und dann in der 4. Folge, als Jan Tenner zu Professor Futura kommt, macht plötzlich Laura die Tür auf. Und im Hörspiel wird dann gefragt, wer sind Sie denn? Was ist denn mit Tanja? Tanja ist sterbenskrank und wurde eingefroren. Also so Sprecherwechsel. So ein richtig schön eleganter Sprecherwechsel. Also Tanja war weg, Tanja sterbenskrank und eingefroren und Laura war jetzt die neue Assistentin ab Folge 3 oder 4 und jetzt in dem Reboot kommt Tanja zurück. Tanja wurde wieder aufgetaut.
Das scheint sich sehr glücklich zu machen.
Es ist so geiler Trash, es ist großartig. Ich habe die erste Folge bis jetzt zur Hälfte gehört. Ich werde sie heute definitiv zu Ende hören und mal gucken, wie es weitergeht. Ich freue mich drauf. Jan Tenner ist großartig.
Und das gibt's jetzt bei Spotify für
Das gibt's
was?
Bei Spotify, ja. Ist, glaube ich, von 2019 mittlerweile bei Spotify.
Wie heißt das jetzt?
Jan Tenner.
Tanja
einfach,
kehrt zurück, oder?
Nee, einfach Jan Tenner. Ich glaube.
Jan Tenner, Tanja kehrt zurück.
Warte mal, ich kann das mal kurz. Jan Tenner. Jan Tenner als Künstler. Die heißen Der neue Superheld. Jan Tenner, der neue Superheld.
Das ist frisch und nah.
Es gibt vier Folgen. Es gibt Das Hirn des Bösen. Der lautlose Tod, ein neuer Anfang, Angriff des Rattenkönigs, Gefangene der Parallelwelt und In der Hölle von Ostland.
Jeder, der mal in Cottbus war, weiß, was damit gemeint ist.
Nee, es ist super geil. Also, Jan Tenner ist ja so aus den 80ern und da spielt das in Westland. Ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Ich finde es großartig. Ich freue mich unglaublich drauf.
Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mir das gebe. Vielleicht höre ich mal rein. Vielleicht muss man denn die alten Folgen kennen, um die neuen Folgen zu verstehen, Reini.
Ja, ich glaube schon. Die sollte man gehört haben. Sind aber gar nicht so viele. Ich glaube 80 oder so.
Ja, stimmt, Reini. 80 Stunden Vorbereitung, das kann ich einfach mal leisten.
Ja, bitte, du machst doch
nichts
den ganzen
Tag. Alter, ich gucke mir gerade Bilder dazu an. Jan Tenner sieht aus wie Flash Gordon.
Ah, nee,
Alter.
Es sind gar keine 80, es sind nur 35 oder so. Also, es hält sich in Grenzen.
Das sieht aus wie Flash Gordon.
Ja, das geht auch
mega schrottig aus.
Ja, ist es auch. Das ist super geil.
Schrottig heißt nicht super geil, Reini.
Guck mal, du hast die Wahl. Entweder du hörst Jan Tenner oder du schreibst in deinem Buch.
Hast du auch wieder recht. Ja. Da habe ich natürlich Bock drauf. Und zum Abschied lese ich euch den neuesten Tweet aus Attila Hildmanns Gruppe vor. Reini, nur damit ihr Bescheid wisst.
Ist das eine Telegram-Gruppe oder?
Es ist eine Telegram-Gruppe. Ich bin Mitglied, ich bin großer Fan. Ich kaufe all meine Sachen nur noch Tofu. Otto wird jetzt auch vegan ernährt. Und ich lasse den Otto auch wieder, der ist ja schon gechippt worden vor einigen Jahren. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass er sich bald auf den Weg Richtung Reichstag machen wird, um dort zu demonstrieren. Er ist sich noch nicht ganz sicher. Impfen haben wir ihn auch schon zweimal lassen. Ich hoffe, dass da noch keiner von diesen bösen Chips mit drin war. Reini, also Neues aus der Gruppe von Attila Hildmann. Gates will euch chippen. Corona ist ein trojanisches Pferd, um in eure Körper zu kommen. Wie meine ich das? Mit der RNA-Impfung sollt ihr Nanochips injiziert bekommen. Sie können aktiviert werden, um eure Stimmung zu lenken, um zu bestimmen, ob ihr reisen dürft oder ob man eure Konten deaktivieren soll. Wenn ihr Gates
genau,
nicht gefällt.
Natürlich, man braucht ein Mikrochip im Körper des anderen, um sein Konto zu deaktivieren.
Das wäre schön, wenn das so wäre. Wenn ihr Gates nicht gefällt, egal wie teuer euer Leben ist, dann kann dieser Penner in Seattle auf einen Knopf drücken und euch alles wegnehmen oder euch vergiften. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. In keinem Fall dürft ihr euch impfen lassen. Vor allem von einem satanistischen Psychopathen, der damals virenanfällige Betriebssysteme verkauft. Okay, bisher hat er recht. Also das ist richtig. Oder bei Drecksfirmen wie Coca-Cola, Bayer oder Monsanto drin hängt. Gates denkt, er kann
Monsanto
Gott spielen, aber
Bayer.
Nicht mit mir. Nicht mit uns. Alter, ohne Scheiß, Hildmann, bitte schließ dich in deinen Bunker ein, atme mal zweimal tief ein, vielleicht ist da ein bisschen was aus den Deckenfugen Boah, Alter, ist der fällig, ey.
Ist auch geil, ne? Monsanto oder Bayer. Ich dachte immer, ich dachte, Bayer hat Monsanto irgendwann mal gekauft.
Beides Drecksfirmen. Eine Drecksfirma, ne? Drei Drecksfirmen, scheißegal. Mit seinem virenfälligen Betriebsansystem. Alter, mein Gott. Bitte, Leute, die uns jetzt zuhören, bitte, glaubt
nicht an
sowas.
Ja, der Gates kennt sich mit Viren aus.
Hört auf eure vertrauenswürdigen Akademiker Reini und Basti, die beiden Bumsnudeln. Wir wissen Bescheid, glaubt uns, das ist alles Bullshit. Findet nicht statt, existiert nicht, ist einfach Kacke. Die Welt wird nicht untergehen, wir werden weiterleben, uns allen wird's gut gehen.
Ja.
Aber danach, wenn ihr tot seid, ist vorbei, da kommt gar nichts mehr. Dann ist
da
Feierabend.
Werdet ihr gechippt.
Und dann verbrannt. Feierabend. Viel Spaß mit Jan Tenner. Küsschen.